Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 21 und 22 der 30. Sure, der Sure Rum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله
Und nun zur Übersetzung der Verse. Auch in ihnen wird auf einige der zahllosen Zeichen für die göttliche Allmacht und Weisheit hingewiesen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und zu seinen Zeichen gehört, dass er Gattinnen eurer Art für euch erschuf, auf dass ihr an ihrer Seite zur Ruhe findet. Und Liebe und Freundlichkeit gab er euch füreinander. In all dem sind Zeichen für die Nachdenkenden. Und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und Erde und die Unterschiedlichkeit eurer Sprachen und Hautfarben. Alles Zeichen für die Erkennenden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite poststudy.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 7. Oktober 2022, gleich dem 15. März 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Resolution des EU-Parlaments zu Iran. Außenansprecher kündigt angemessene Reaktionen. Iran fordert EU auf, eigene Interessen nicht für die US-Politik zu opfern. Verteidigungsminister, jemenitische Vergeltungsschläge könnten Gebiete jenseits von Saudi-Arabien und VAE angreifen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Resolution des EU-Parlaments zu Iran. Außenamtssprecher kündigt angemessene Reaktionen. Laut dem Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran sei die EU-Resolution zu den jüngsten Protesten in Iran unangebracht und wertlos. Nasser Kanani sagte heute als Reaktion auf die interventionistische Resolution des EU-Parlaments, diese Resolution impliziert einseitige und unbegründete Vorurteile gegen die Islamische Republik Iran. Mit dieser Entschließung habe das Europäische Parlament gezeigt, dass es sein selektives Verhalten gegenüber der großen Nation Iran fortsetze. Das EU-Parlament hat sich in einer am Donnerstag beschlossenen Resolution mehrheitlich für Strafmaßnahmen im Zusammenhang mit den Protesten in Iran und dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini ausgesprochen. Das EU-Parlament habe nicht ein einziges Mal eine Menschenrechtsresolution gegen die maximalen menschenverachtenden Sanktionen gegen das iranische Volk herausgegeben, unterstrich der Sprecher. Er fügt hinzu, die Frage des Todes von Frau Mahsa Amini, die auf der Grundlage innerstaatlicher gesetzlicher Anforderungen und der Meinung der höchsten Behörden des Landes und nicht auf Wunsch anderer untersucht werde, sei noch nicht abgeschlossen. Nach allem, was wir über das Europäische Parlament wissen, ist dies nur ein Vorwand für die Fortsetzung der Feindseligkeit der radikalen Elemente dieses Parlaments gegen die Islamische Republik Iran, so der Sprecher. Iran fordert EU auf, eigene Interessen nicht für die US-Politik zu opfern. Der stellvertretende iranische Außenminister sagte, die Islamische Republik kenne keine Beschränkungen für die Interaktion mit anderen Ländern und fordere die europäischen Staaten auf, die Interessen ihrer Nationen nicht zugunsten der US-Politik zu opfern. Ali Boredikani machte diese Äußerungen am Donnerstag in einem Interview mit ungarischen Medien in der Hauptstadt Budapest auf der ersten Etappe seiner Europatournee. Iran schränkt die Beziehungen zu anderen Ländern nicht ein, sagte Boredikani. Aber in einer Situation, in der die Europäer trotz langfristiger Verträge mit den iranischen Parteien und nur aufgrund des amerikanischen Drucks die Interessen der Vereinigten Staaten denen der europäischen Nationen vorgezogen und ihre eigenen Interessen geopfert und ihre Wirtschaftsbeziehungen mit Iran stark reduziert haben, wird Iran nicht untätig bleiben und seine Interessen auf jede erdenkliche Weise verfolgen. Die Europäer dachten, sie hätten Iran unter Druck gesetzt, indem sie die Ölimporte aus dem Land unterbrachen, sagte der hochrangige Diplomat. Aber heute, da die Nachfrage nach iranischem Öl seine derzeitige Produktionskapazität übersteigt und die Europäer aufgrund des Krieges in Europa und des Mangels an Ölenergiequellen ihre Energieversorgung über Kohle suchen müssen, ist es möglich, dass sie ihren strategischen Fehler erkannt haben, den USA blind gegen die iranische Nation zu gehorchen. Verteidigungsminister: Jemenitische Vergeltungsschläge könnten Gebiete jenseits von Saudi-Arabien und VAE angreifen. Der jemenitische Verteidigungsminister sagte, die zukünftigen Vergeltungsschläge des Landes würden Gebiete jenseits von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten VAE zum Ziel haben und warnte die von Saudi-Arabien geführte Koalition vor jedem neuen Aggressionsakt gegen das vom Krieg gebeutelte Land, nachdem sie den Waffenstillstand verletzt hatten. Wir werden niemals zögern, sehr sensible und wichtige Einrichtungen zu bombardieren. Und wir werden sie in die Liste unserer zukünftigen Ziele aufnehmen, zitierte der arabischsprachige jemenitische Fernsehsender Al-Masira am Donnerstag Generalmajor Mohammad Al-Atifi. Er fügte hinzu, wir warnen die regionalen Länder, die die Aggressionskoalition unterstützen, erneut, dass wir während des Krieges überraschende taktische und strategische Methoden anwenden werden. Seine Äußerungen kamen, nachdem der jemenitische Außenminister Hisham Sharaf betont hatte, dass der UN-Sicherheitsrat nicht zu einer internationalen Plattform werden sollte, die die von Saudi-Arabien geführte Aggression gegen die verarmte arabische Nation rechtfertigt und legitimiert. New York Times entlässt palästinensischen Journalisten wegen Unterstützung des Widerstands. Der palästinensische Fotojournalist Hossam Salem wurde von der New York Times wegen Posts in den sozialen Medien entlassen, in denen er seine Unterstützung für den palästinensischen Widerstand gegen die israelische Besatzung zum Ausdruck brachte. In einer weiteren Verletzung der Pressefreiheit durch US-Mainstream-Medien in dieser Woche kann der palästinensische Fotograf Hossam Salem, genau wie die jüdisch-amerikanische Journalistin Katie Halper, die vor 2 Tagen von The Hill gefeuert wurde, seine Meinung zu Themen im Zusammenhang mit dem israelischen Apartheid-Regime nicht äußern und seinen Job behalten. Der im Gazastreifen lebende Journalist hat 4 Jahre lang als Freiberufler für das US-Magazin gearbeitet, wurde jedoch entlassen, nachdem eine pro-israelische Organisation die Zeitung auf Facebook-Posts aufmerksam gemacht hatte, in denen er seine Unterstützung für den palästinensischen Widerstand zum Ausdruck gebracht hatte. Salem sagte, dass es der israelischen Lobbyorganisation Honest Reporting, die existiert, um die palästinensische Erzählung im Westen anzugreifen, gelungen sei, ihn und 2 weitere palästinensische Journalisten, die für die Times arbeiteten, zu diskreditieren. Er fügte hinzu, was stattfindet, ist ein systematischer Versuch, das Image palästinensischer Journalisten als unfähig zur Vertrauenswürdigkeit und Integrität zu verzerren. Einfach weil wir über die Menschenrechtsverletzungen berichten, denen das palästinensische Volk täglich durch die israelische Armee ausgesetzt ist. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 22 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 17 Grad, Mashhad 13 Grad, Isfahan 19 Grad, Shiraz 21 Grad und Bandar Abbas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Russland hat die Wiedervereinigung mit vorwiegend russisch bewohnten Gebieten der Ukraine erfolgreich vollzogen. Aber im Kampfgebiet läuft es weniger gut für Moskau. Der westliche Einsatz sieht jetzt 2 tatsächliche Kriegsteilnehmer. USA und VK. Russland verliert jetzt auch bei Cherson-Gebiete. Der Parteivorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, beschreibt mit vielen Einzelheiten die Lage in der Ukraine. Er hat in der vergangenen Woche das Referendum in Donetsk beobachtet, bis hin zur Auszählung. In unserem heutigen Gespräch warnt Hörstel vor der wachsenden Gefahr eines Atomkriegs. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastorde.com/de anhören.
Herr Hoschel, das wird aber allerdings weltweit als Scheinreferendum verurteilt. Selbst der UNO Guterres hat auch das verurteilt. Heftige Reaktion aus Russland heraufbeschwören hat. Also wenn auch die UNO dagegen ist, da kann man nicht so von einem richtigen und rechtmäßigen Referendum sprechen.
Ich glaube, wir müssen verschiedene Dinge unterscheiden. Da will ich auch wieder einmal Egon Bahr, den alten außenpolitischen Berater unseres Bundeskanzlers Willy Brandt, zitieren bei dieser Erfahrung. Es ist ja die eine Frage, ob ein Referendum korrekt durchgeführt wird, und die andere, ob die UNO das anerkennt, ja, und ob das hier sozusagen die UNO-Zustimmung hat. Die UNO in sich selbst ist eine Opposition, die von Korruption nur so, wie soll man sagen, strotzt. Und Guterres war in Moskau und hat mit Putin gesprochen. Und ich kann Ihnen garantieren, obwohl ich nicht dabei war, dass Putin das Referendum mit ihm besprochen hat und er hat es abgelehnt, dabei mitzuhelfen und das zu beaufsichtigen unter vernünftigen Umständen. Ganz eindeutig ist das so gelaufen, sonst wäre Putin nie alleine nach vorne gegangen damit, weil er weiß, dass er was Umstrittenes macht. Aber wenn die UNO nicht mitzieht, hilft's nichts. Und die zieht nicht mit, weil Washington nicht will. Und was ist das für eine UNO? Also die UNO ist in einem furchtbaren Zustand gerade und deswegen zählt sie nicht. Wichtig ist, was sagen Staaten wie Indien zum Beispiel? Oder was sagt China? Ein Sicherheitsratsmitglied und ein Milliardenvolk, ja, das ist wichtig. Was sagt man denn in Asien dazu? Was in Lateinamerika oder Afrika? Und ich kann Ihnen sagen, gerade aus Lateinamerika, Asien, Afrika kamen Wahlbeobachter und die waren genauso enthusiastisch und erfreut über den Ablauf wie ich auch. So, was kommt dann von Egon Bahr zu so etwas? Der hat zur ersten angeblichen Annexion, nämlich zur Wiedervereinigung Russlands mit der Krim, gesagt, man muss das nicht akzeptieren, aber man kann es respektieren. Und das ist meiner Ansicht nach der richtige Umgang damit. Pech nur für den armen Egon Bahr, dass seine sozialdemokratische Partei damals 2014 nicht auf ihn gehört hat. Und auch jetzt, wo er nun tot ist natürlich, ist ihr vollkommen gleichgültig, was dieser verdiente Sozialdemokrat, der ja letztlich der Architekt der Willy Brandtschen Nobelpreis tragenden Entspannungspolitik war, was der hier Kluges gesagt hat. Ich halte mich gern daran. Ich habe drei Gespräche geführt mit Egon Bahr. Die waren alle drei ein hoher Gewinn, auch wenn ich seine politischen, Ratschläge, die er mir gegeben hat, allesamt nicht befolgt habe, denn die zielten alle darauf hin, mich zu einem Obama, Gefolgsmann zu machen. Und das konnte ich leider nicht, weil Obama dafür zu viele kriminelle politische Akte begangen hat. Aber das ist eine ganz andere Frage. An dieser Stelle jedenfalls muss man sagen, Annexion ist die gewaltsame Aneignung eines fremden Gebietes gegen den Willen der Bevölkerung. Das ist Annexion. Und was hier passiert, ist die freundliche Wiedereingliederung eines Gebietes, das immer russisch war und wo russische Menschen leben. Und die Menschen sehnten sich danach und durften endlich abstimmen. Also wenn man das Annexion nennt, dann glaube ich, komme ich hinter der politischen Philosophie nicht mehr hinterher. Das schaffe ich leider nicht. Hier geht es eindeutig um eine Wiedervereinigung. Das haben wir hier. Deutschland hat das auch gemacht. Deutschland hatte den Segen Washingtons. Russland hatte ihn natürlich nicht. Schließlich zerschlägt ja gerade Washington mit viel Einsatz die Ukraine und am liebsten Europa gleich mit. Das ist die Lage an der Stelle.
Herr Horsel, aber diese Annexion oder wie Sie sagen, Wiedereingliederung in einem Krieg zustande, war überhaupt der Zeitpunkt dafür geeignet?
Der Zeitpunkt ist nicht geeignet natürlich und nicht der beste. Die Umstände sind nicht die besten und dass die UNO nicht mitgemacht hat, ist mehr als nur ein Schönheitsfehler. Das ist alles keine Frage. Die Frage ist, wie sind denn die Aussichten? Und die Tatsache ist ja, dass wir in Kiew eine korrupte Führung haben durch einen Präsidenten, der von der Bevölkerung nur deshalb mit hohen Stimmenzahlen gewählt worden ist, weil er die friedliche Lösung aller Konflikte versprochen hatte, im Sinne und im Dienste der Menschen. Das Gegenteil hat diese Figur getan, nicht? Washingtons Marionette, die in Millionensummen immer wieder auf geheime Konten für seine furchtbare, mörderische Dienstleistung von Washington bezahlt wird. Und um hier für die Bevölkerung eine möglicherweise höhere Sicherheitsstufe zu erreichen, hat sich Moskau entschlossen, das Gebiet mit Russland, mit dem jetzigen russischen Staat, Entschuldigung, wieder zu vereinigen, um eben möglicherweise die Zahl der Attacken in der Zukunft zu senken. Und das Tragische ist eben, dass das jetzt wahrscheinlich nicht passiert. Ganz sicher kann man nicht sein.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Schöne Grüße an Sie, liebe Hörerfreunde. Wie vorige Woche versprochen, werden wir uns heute die heilige Stadt Meshed ansehen. Begleiten Sie uns! Metropole Meshed ist mit ihren 288 Quadratkilometer Zentrum der Provinz Khorasan-Rezavi. Sie befindet sich im Nordosten Irans zwischen dem Gebirge Binalud und Hezar Masjid. Die Stadt liegt im Durchschnitt 1050 Meter über dem Meeresspiegel und 966 Kilometer von Teheran entfernt. Mit rund 3 Millionen Einwohnern hat sie die zweitgrößte Bevölkerungszahl Irans nach Teheran. Sowohl historisch als auch von den Touristenattraktionen zählt Meshed zu den interessantesten Städten Irans. Alljährlich reisen zahlreiche Touristen in die Stadt. Das Mausoleum von Ali ibn Musa Reza, heiliger Nachfahre des Propheten Salawatullah alai und achter Imam der Schiiten, ist das wertvollste historische Denkmal der Stadt Meshed. Im Laufe der Geschichte haben größte Meister jederzeit ihre Kunst am Mausoleum freien Lauf gelassen. Wir werden uns diese heilige Stätte heute aus der Nähe besichtigen. Scheinbar hat es im 2. Jahrhundert im Mondkalender im Dorf Sanabad in Uran einen grünen Garten gegeben, in dem herrschaftliche Gebäude und Säle Politiker und Regierungsleute jener Zeiten in Empfang nahmen. im Jahr 203 im Mondkalender und nachdem Imam Reza vom Abbasiden Kalifen Ma'mun in Nuran den Märtyrertod fand, wurde er, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen, bei einer großen Zeremonie in dem Garten beigesetzt. Später dann wurde dieser Ort dann zu einem heiligen Wallfahrtsort für Muslime und besonders Schiiten. Das Mausoleum gehört zu den wichtigsten Städten der Muslime in Iran und eines der schönsten und größten Städten in der islamischen Welt. Dieser Komplex umfasst rund 25 wichtige Gebäude, die im Laufe von hunderten Jahren gebaut wurden. Jedes Gebäude repräsentiert die Größe und Anmut der Architektur seiner Zeit. Neben dem heiligen Mausoleum wurden große Persönlichkeiten der islamischen Welt wie Scheich Bahai, Scheich Tabarsi und Scheich Hor Ameli beigesetzt. Wie das Mausoleum von Imam Reza im 3. Jahrhundert im Mondkalender aussah, wissen wir heute nicht. Es ist nur bekannt, dass schon von Anfang an im Laufe des 3. und 4. Jahrhunderts ein starker Wall den Komplex umgeben hat und ein Pilgerort für die Muslime war. Im 6. Jahrhundert wurde ein neues Gebäude dem Komplex hinzugefügt. In historischen Texten wird jedoch nicht darauf hingewiesen. Nach dem Angriff der Orusen, ein Volk aus Zentralasien, 548 im Mondkalender auf Meschet, hat dieses Gebäude keine allzu großen Schäden erlitten. Das Mausoleum von Imam Reza alaihi salam war der einzige Schutzort wehrloser Menschen. Die goldenen Kacheln des Mausoleums wurden von den Chorasimiden Anfang des 7. Jahrhunderts im Mondkalender angebracht. Sie zeigen, dass der Komplex damals renoviert und neu verziert wurde. Zum Glück hat der Komplex im Gegensatz zu anderen Landesteilen beim Mongolenangriff keine allzu großen Schäden hinnehmen müssen. Mitte des 8. Jahrhunderts im Mondkalender wurden die Mauern des Mausoleumsgebäudes mit schönen Kacheln verziert. Über dem Grabmal von Imam Reza alaihi salam wurde ein silberbeschlagener Schrein errichtet. Das Dach des Mausoleums wurde ebenfalls mit silberbeschlagenen Elementen geschmückt. Die Temuriden-Dynastie galt schillernde Epoche, was das Mausoleum betrifft. Zu jener Zeit wurde auf Befehl der Ehefrau von Shahrukh den Temuriden die Guhashad-Moschee, eine der schönsten und bekanntesten Moscheen der islamischen Welt, von iranischen Künstlern und Architekten im südlichen Flügel gebaut. Viele Experten sind der Ansicht, dass die Guhashad-Moschee von ihrer Form und Architektur her in der islamischen Welt einzigartig ist. Die Schrifttafeln am Eingang der Moschee sind nirgendwo sonst in der islamischen Welt zu sehen. Diese Moschee zählt mit ihren hohen Iwane und schön geformten Torbögen sowie feinen Kachelarbeiten zu den schönsten Moscheen in Iran. Die Moschee wurde von dem Architekten Ghawamuddin Shirazi gebaut. Die Parizan-Schule, Dodar-Schule und die Balassar-Schule wurden in dieser Zeit dem Komplex hinzugefügt. Während der Herrschaft von Nader Shah Afshar wurde der Iwan des Temuri-Hofes mit Gold bedeckt. Die Malereien an den Wänden wurden ebenfalls nochmal erneuert. Thank you.
Bei den Safawiden geriet das heilige Mausoleum von Imam Reza in den Mittelpunkt des Interesses safawidischer Herrscher. Jeder hat seinen Beitrag zur Entwicklung, Renovierung und Verzierung des Komplexes unternommen. Der juwelenbestückte Eingang, die Kuppel und die Kuppelsockel sind Zierelemente aus dieser Zeit. Auf dem Grabmal befindet sich eine goldbeschlagene Truhe, die auf Befehl von Schah Abbas gebaut wurde. Eine Schrifttafel mit Kalligrafien des namhaften Künstlers jener Zeiten, Alireza Abbasi, wurde ebenfalls angebracht. Der Tirhof wurde in dieser Zeit ausgebaut. Im Norden des Hofes wurde ein großer Iwan direkt gegenüber dem Haupt-Iwan angelegt, der heute als Abbasi-Iwan bekannt ist. Die Afschariden haben ein Wasserverteilungsgebäude auf dem Komplex gebaut. Hinter dem Abbasi-Iwan wurde ein Minarett hochgezogen. Das Minarett neben dem gegenüberliegenden Iwan wurde ebenfalls mit Gold verziert. Die Katscharen haben das Mausoleum von Imam Reza sehr gepflegt. Das Gebäude des Freiheitshofes stammt aus dieser Zeit. Der westliche Iwan auf dem Freiheitshof wurde ebenfalls mit Gold verziert. Er wurde als Nosseri-Iwan bekannt. In dieser Zeit wurden im Freiheitshof Kachelarbeiten und sonstige Verzierungen vorgenommen. Daneben wurden auch gleichzeitig die Säulengänge des Tohid Khane, Darul Hefaz und Darul Sayare mit Spiegeln geschmückt. Zur Zeit des zweiten Pahlavi-Königs wurden ebenfalls Renovierungen im Mausoleum vorgenommen. Ein Großteil des Ausbaus am Mausoleum fand nach dem glorreichen Sieg der Islamischen Revolution vor. Die wichtigsten Änderungen betreffen die hinzugefügten Höfe zum Haupthof des Mausoleums, Inbetriebnahme und Ausbau der modernsten Bibliothek Irans, Inbetriebnahme eines Museums und sonstige Möglichkeiten für die Pilger. Heute verfügt der Komplex über 70.000 Quadratmeter überdachte Fläche und 200.000 Quadratmeter freies Gelände. 60.500 Quadratmeter der überdachten und 186.000 freien Flächen wurden nach der Revolution errichtet. Der Komplex von Imam Reza zählt zu den schönsten Architekturbauwerken in der islamischen Welt. Hier kommen alle unabhängigen und architekturabhängigen Kunstzweige wie Kachelarbeiten, Stuckarbeiten, Spiegelarbeiten, Einlegearbeiten, Kalligrafie, verschiedene Kunstrichtungen in Holzarbeiten und Steinkünsten zum Vorschein. Das Wasserhaus, das Trompetenhaus und die Minarette zählen zu den wichtigsten Teilen des Komplexes. Das Wasserhaus ist für die Pilger ein Symbol der Ruhe und Spiritualität. Es befindet sich auf dem Enrelab-Hof. Das Wasserhaus wurde unter Nadir Shah Afshar etwa 1144 bis 1145 im Mondkalender aus Marmor gebaut. Das kuppelförmige Dach wurde von dem Meister Ismail Talakar gebaut und mit einer achteckigen Fläche bedeckt. Dieses Gebäude wurde 1347 im Mondkalender renoviert. Das Minarett bedeutet im persischen Ort des Lichtes. In der Architektur ist es ein hohes Gebäude, das über dem Hauptiwan der Moscheen, Wallfahrtsorten und Religionsschulen gebaut wurden und von dem aus der Gebetsaufruf Azan erklang oder von dem aus Licht auf die Umgebung gestrahlt wurde. Dieses Gebäude galt für die Reisenden als Wegweiser. Insgesamt befinden sich 12 Minaretten auf dem Mausoleumsgelände von Imam Reza. Im Mausoleum sind zwei Minaretten mit Gemäuer verziert. Einer befindet sich in der Nähe der Kuppel, das andere gegenüber am oberen Teil des Abbasiwans auf dem Enrelop-Hof. Das Minarett neben der Kuppel wurde zeitgleich mit der Kuppel gebaut. Das zweite Minarett stammt jedoch aus der Zeit von Nader Schah. Interessanterweise glaubt man, die Kuppel zwischen beiden Minaretten zu sehen, wenn man sich vom Süden dem Komplex nähert, obwohl eine relativ große Distanz zwischen ihnen liegt. Das Mausoleum verfügt über einige Iwane. Sie repräsentieren die iranisch-islamische Architektur. Der östliche Iwan oder der Iwan des Trompetenhauses besteht selbst aus zwei getrennten Iwans. Ganz oben am Ende des 26 Meter hohen Gebäudes befindet sich das Trompetenhaus. Das Erklingen des Nagore zeigt, dass die Gebetszeit bald vorübergeht. Im Laufe des Jahres werden mal täglich 10 Minuten vor Sonnenaufgang und Untergang in diesen Trompeten Nagore geblasen. Davon sind die Monate Muharram, Safar und sonstige Trauertage ausgeschlossen. Auch an Neujahrstagen werden nach dem Abendsgebet und an Feiertagen beim Eintreffen des Neujahres und der Ankündigung des Fetch-Festes und der Morgendämmerung im Fastenmonat diese Trompeten gespielt. Experten zufolge wurde das Spielen der Nagore-Trompeten Mitte des 9. Jahrhunderts eingeführt. Neben dem Mausoleum von Imam Reza befindet sich das wertvolle Museum von Astane Rozerazavi und eine gut bestückte Bibliothek. Ziel der Errichtung des Museums als Kulturhaus im Mausoleum ist die Ausstellung wertvoller und seltener Kulturgüter, die im Laufe der Zeit von Liebhabern der Prophetenfamilie dem Museum von Imam Reza geschenkt werden. Dieser Ort verfügt heute nach letzten Änderungen 1378 im Sonnenkalender und der Öffnung des neuen Museums über 11 Museumsgebäuden mit verschiedenen Themen. Die Bibliothek des Astane Rozerazavi ist eine der größten Bibliotheken Irans und des Nahen Ostens, die sich in der Stadt Mashhad befindet. Sie verfügt über 50 untergestellte Bibliotheken in dieser und anderen Städten Irans sowie eine Bibliothek in Indien. در قربت این لامکان بنگر که در یا خون شده فواره ها گلگون شده لیلای بی دل رو ببین از عشق تو مجنون شده در این غروب واپسین از چتر خورشید یقین نور حقیقت می چکد بر خاک مشکوک زمین.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamid Reza Ruhbakhsh mit dem Titel Magzar o Magzar. Das heißt, lass nicht und gehe.
که غیر از جرم عاشق بودن ای دوست بی جرم و تقصیرم مرا مگذار و مگذر
ارزان شفتگان روزگار، از غم به زنجیرم مرا مگذار و مگذار و شهبر اندیش دنیا گردم، اما در بند تقدیرم، در بند تقدیرم، مرا مگذار و مگذار
دل بیرم از قصه میرم، مرا مگذار و مگذار،
مرا مگذار و مگذار.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Wie wir beim letzten Mal sagten, weist Imam Sajjad alaihi salam darauf hin, dass alle Gliedmaßen und Bestandteile des Körpers ein Recht gegenüber dem Menschen haben und es zugunsten des Menschen ist, diese Rechte zu beachten. Zum Beispiel sagt Imam Sajjad alaihi salam über das Recht der Zunge: Das Recht deiner Zunge gegenüber dir besteht darin, dass du sie vom Hässlichen zurückhältst, ihr gutes und nützliches Reden angewöhnst und sie zwingst, höflich und schön zu sprechen. Du sollst sie an überflüssigen und sinnlosen Gerede hindern, damit sie das Schweigen bewahrt, es sei denn, dass es notwendig wird, dass sie spricht und es für diese und jene Welt ein Vorteil ist, dass sie etwas sagt. Die Zunge ist eine Muskelmasse im Mund des Menschen, mit der er schmecken und sprechen kann. Mit diesem empfindlichen Organ kann der Mensch Süße von Bitteren und Saures von salzigen Speisen unterscheiden. Aber Imam Sajjad streicht von den verschiedenen Funktionen der Zunge die Funktion des Sprechens heraus. Denn die Zunge hat eine große Bedeutung für die Übertragung von Sinnbegriffen, für Lehre und Erziehung, Weiterentwicklung und Vervollkommnung. Der Mensch erhält durch das Gespräch, durch Frage und Antwort die notwendigen Informationen über Angelegenheiten und kann auf diese Weise seinen Geist vertiefen. In Wahrheit sind Hirn und Denken des Menschen eine Schatztruhe und die Zunge der Schlüssel dazu. Die sprechende Zunge verrät den wahren Rang eines Menschen und deshalb hat Imam Ali alaihi salam dieses Teil des Körpers als großes Zeichen Gottes bezeichnet und als Maßstab zur Bewertung der Persönlichkeit eines Menschen. Er sagt, der Charakter eines Menschen liegt unter seiner Zunge. Der iranische Dichter Sa'di sagt in einem Reim: Was ist die Zunge im Mund des Weisen? Sie ist der Schlüssel zur Schatztruhe des Meisters. Doch solange diese Truhe verschlossen bleibt, weiß niemand, dass er hier jemanden vor sich hat, der keinen Trödel, sondern Perlen anzubieten hat.
Thank you.
Der Heilige Koran spricht unmittelbar nach dem Hinweis auf die Erschaffung des Menschen von der Wichtigkeit des gesprochenen Wortes. Gott hat uns reich beschenkt, als er uns fähig machte, zu sprechen. In den ersten Versen der Sure Rahman, Sure 55, heißt es: Der barmherzige Gott hat den Koran gelehrt und den Menschen erschaffen und ihn gelehrt, etwas darzulegen. Der Koran deutet darauf hin, dass die Art und Weise, wie ein Mensch von seiner Sprechfähigkeit und damit von seiner Zunge Gebrauch macht, Hinweise auf sein Wesen liefert. Wir erfahren in der Sure 12, dass Josef nicht über die Annäherungsversuche der Sulaycha, der Gemahlin des ägyptischen Herrschers, spricht und darüber schweigt. Josef wird unter Verdacht des Ehebruches ins Gefängnis geworfen. Aber später stellt sich heraus, dass nicht er, sondern Sulaycha einen Ehebruch hat begehen wollen. Sein Anstand und Schweigen werden belohnt. Der König vertraut ihm und verleiht ihm einen hohen Posten. Während es manchmal angebracht ist zu schweigen, wird in anderen Situationen das Sprechen empfohlen. In einem Prophetenwort heißt es: Sprecht, damit man euch kennt. Außerdem fordert der geehrte Prophet des Islams, der Anweisung Gottes im Koran folgend, die Menschen auf, freundlich und höflich miteinander zu sprechen und geeignete und schöne Wörter zu benutzen. Ein wichtiger Punkt hinsichtlich Zunge und Sprache ist die Art zu sprechen und die richtige Benutzung dieses Sprechorgans. Durch Benutzung geeigneter Worte kann dieses kleine Organ im Mund uns zum Glück verhelfen und durch unpassende Worte umgekehrt uns Schande bereiten. Als Luqman der Weise noch als Leibeigener diente, befahl sein Herr: Bring mir das beste Stück vom Schaf. Luqman brachte Herz und Zunge. Am nächsten Tag wollte sein Herr das schlechteste Stück vom Schaf haben. Wieder brachte Luqman ihm Herz und Zunge. Da fragte ihn sein Herr: Warum hast du mir gestern und heute beides Mal Herz und Zunge gebracht? Wie können diese zugleich die besten und schlechtesten Teile eines Körpers sein? Luqman antwortete: Wenn Herz und Zunge rein sind, so sind sie das Allerbeste, und wenn sie besudelt und unrein sein, das Allerschlechteste. Durch die Zunge kann Schlechtes und Gutes verbreitet werden. Wenn jemand gut und freundlich zu reden versteht, zeigt dies sein Niveau, und wenn er übel redet und schimpft, ebenso. Imam Sajjad gibt im Umgang mit der Zunge und Beachtung ihrer Rechte folgenden guten Rat: Der Mensch soll die Würde der Zunge bewahren und sie nicht in unangebrachten Worten und Schimpfwörtern verschmutzen. In den Überlieferungen heißt es: Einmal kam ein Schwein in die Nähe des Propheten Jesus. Jesus sagte zu dem Tier: Geh in Frieden deiner Wege. Da wunderten sich seine Begleiter und meinten: O Jesus, ihr sprecht zu einem Tier wie ein Schwein auf diese Weise? Jesus aber antwortete: Ich mag kein unschönes Wort über meine Zunge kommen lassen. Ein angemessenes gutes Wort bringt Segen und hat große Wirkung auf das Leben eines Menschen. Imam Sajjad sagt nämlich über die Wirkung einer Sprechweise: Eine schöne Sprechweise lässt Besitz und Reichtum wachsen, steigert den täglichen Unterhalt und verschiebt den Tod. Dank ihr wird der Mensch von seiner Familie geliebt und dank ihr wird er ins Paradies einkehren. Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.